Also ich freue mich auf jeden Fall richtig doll, gemeinsam mit einem großen Team hinzufahren, weil ich das sonst nicht so kenne. Und jetzt in Paris sind wir ein großes Team Deutschland, beziehungsweise Team Deutschland Paralympics. Und ich finde es total schön, dass man dann andere mit anfeuern kann und bei anderen mitgucken kann, wie es funktioniert und da einfach gemeinsam für ein Ziel und einen Traum da ist. Und darauf freue ich mich richtig, richtig doll.
Jetzt ist Mitte August. Es sind noch exakt 2 Wochen bis zur Eröffnungsfeier der Paralympics in Paris und damit rückt der große Tag für alle, vor allen Dingen aber mit denen wir hier sprechen, und zwar die vom Team Deutschland Paralympics. Dorian, der rückt immer näher.
Ja, es ist jetzt wirklich zum Greifen nah. Also wir fiebern in diesem Podcast jetzt ja auch schon seit 2 Jahren auf die Spiele hin, haben über 20 Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg nach Paris begleitet. Und ganz ehrlich, auch unsere Aufregung, die steigt jetzt wirklich so von Tag zu Tag, obwohl wir am Ende gar nicht an der Startlinie oder im Wettkampf dabei sein werden, sondern ja mehr oder weniger Zuschauer sind. Ja, und damit herzlich willkommen zurück beim Team Deutschland Paralympics Podcast, wie immer mit Philipp Wegmann und mir, Dorian Aust.
Und natürlich werden wir auch heute von der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt. Und an dieser Stelle noch ganz kurz was in eigener Sache während der Paralympics. Da gibt es im Podcast dann täglich, allerdings nicht von uns, sondern unser Kollege Jens Behler. Der präsentiert euch da alle Insights vom Team und nimmt euch sozusagen live mit dann ins Deutsche Haus. Also das nochmal als Tipp, Leute. Ein Abo hat sich nie mehr gelohnt als jetzt.
Ja, und damit biegen wir dann jetzt auch ein in die heutige Folge. Wir haben heute eine der zielsichersten Athletinnen aus dem Team Deutschland Paralympics zu Gast, Bogenschützin Flora Klim. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Flora, noch 2 Wochen zu deinen ersten Paralympics, für dich ja Premiere. Wie steht es so ums Gedankenkarussell? Wie viel dreht sich da schon?
Ja, also es ist immer unterschiedlich. Manchmal denke ich so, ah ja, alles chillig, ich habe das voll im Griff und das funktioniert richtig gut. Und manchmal wache ich nachts auf und denke mir so, oh Gott, du fährst zu den Paralympics. Und dann ist es schon ganz schön krass, zumal es ja jetzt auch nur noch eine Woche bis Abreise ist und langsam wird es echt ganz schön greifbar.
Was machst du dann, um wieder cool zu werden, wenn es sich so dreht? Und wenn kurz die, na, Panik ist es ja nicht, aber wenn die Aufregung kurz kickt?
Aber manchmal ist es schon Panik. Also selten, aber manchmal denke ich schon so einen kurzen Moment so, oh Gott. In der Regel höre ich dann viel Musik, gerade wenn ich alleine bin. Wenn ich nicht alleine bin, dann rede ich meistens einfach mit jemandem darüber. Aber es sind auch nur so kurze Momente und es überwiegt auch die Vorfreude. Also jetzt nicht so die Panik oder so, sondern es überwiegt tatsächlich die Vorfreude und ich habe ja auch Bock. Ja.
Noch eine Woche bis zu deiner Abreise, noch 2 Wochen bis zur Eröffnungsfeier. Wie bringst du die jetzt noch rum? Ist das nur noch ganz viel Training oder fährt man das jetzt schon langsam runter, um einfach so ein bisschen mental sich darauf vorzubereiten? Wie sehen so deine 2 Wochen noch aus?
Na, es steht schon noch ein paar, also es stehen schon noch ein paar organisatorische Sachen an. Also unabhängig davon, dass man noch packen muss und irgendwie das Gefühl hat, man hat die ganze Zeit irgendwas vergessen, obwohl man schon vor Ewigkeiten angefangen hat, irgendwelche Listen zu führen. Und das sind natürlich Sachen, die noch anstehen. Und ja, natürlich Training, wobei ich da ja aktuell, werden wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen, ein bisschen Probleme habe und gar nicht so viel trainieren kann, wie ich vor einem Jahr dachte, dass ich trainiere, kurz vor den Paralympics. Aber da versuche ich natürlich weiter in meinem Rhythmus drin zu bleiben und einfach das Beste draus zu machen, was ich aktuell machen kann. Und dann versuche ich auch noch so ein paar Leute einfach nochmal zu sprechen vorher, mich mit denen zu treffen, mir da Mut abzuholen. Und das sind jetzt die Sachen, die gerade aktuell so anstehen.
Wenn man nicht schon da war oder irgendwie das Glück hatte, da Olympia schon mal zu besuchen, hat man im Fernsehen aber schon mal so die ersten Eindrücke mitbekommen von Paris. Hast du dir da bei den Bogenschützen auch schon mal ein bisschen was abgeschaut im olympischen Bereich, dazu geguckt und die Wettbewerbe verfolgt?
Ja, also die Wettbewerbe von den Bogenschützen habe ich fast komplett gesehen. Also, obwohl ich einmal an der Ostsee war und dann mussten irgendwie, waren da meine Geschwister auch und meine Eltern und die mussten es dann ertragen, dass wir da Bogensport gucken die ganze Zeit. Also es ist schon wichtig für mich, mir das dann anzugucken und zu gucken, wie das aussieht und wie es ist. Und ich glaube, es hilft mir auch, dass man schon mal weiß, wie das da vor Ort alles funktioniert, weil es bei uns ja sehr ähnlich ist. Also bei anderen Sportarten unterscheidet sich das ja teilweise und bei uns ist ja die Arena schon fast gleich aufgebaut. Und dadurch hat man das schon mal alles gesehen und weiß dann, wo man da hinkommt. Und dann macht es natürlich auch richtig Bock, wenn man das alles sieht und sieht, wie das so ist. Und dann hat man auch richtig Spaß daran. Und ich habe mir schon auch andere Sportarten angeguckt, aber am meisten habe ich mir natürlich Bogensport angeguckt.
Ja, es kribbelt. Das hört man auch bei dir raus. Also bevor wir weiter über dich und deinen Sport sprechen, wollen wir den Zuhörenden da draußen natürlich nochmal so ein bisschen Grundwissen über dich nahebringen. Und das macht Dorian.
Genau, wir sprechen heute mit Flora Klim. Sie ist 26 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Berlin, lebt und trainiert aktuell aber in Göttingen. Neben der Karriere im Bogensport studiert sie Grundschullehramt in Kassel. Nach einem Unfall vor über 10 Jahren hat sie ein Polytrauma erlitten, unter anderem mit Verletzungen an Rücken und Beinen. Seit dem letzten Jahr ist sie am linken Bein ab dem Knie abwärts amputiert und hat eine Wirbelsäulenversteifung. Seit der Amputation schießt sie den Bogen im Stehen. Vorher hat sie aus dem Rollstuhl im Sitzen geschossen. Und jetzt zu den größten Erfolgen. Vierfache deutsche Meisterin, die Quali für die Paralympics im letzten Jahr in Rotterdam und 9. bei der Europameisterschaft in diesem Jahr. Flora, das sind so die Hard Facts. Jetzt müssen wir zum Einstieg, du hast es eben schon kurz erwähnt, aber nochmal kurz klären, wie es dir aktuell gesundheitlich geht. Du bist vor ein paar Wochen die Treppe runtergefallen, konntest mit Nackenproblemen nur eingeschränkt trainieren. Wie ist da jetzt aktuell der Stand? Wie viel kannst du trainieren? Wie läuft die Vorbereitung?
Also ich bin zum Glück von der Sportmedizin komplett freigegeben für den Sport. Das heißt, ich kann trainieren so viel, wie ich will und so viel, wie möglich ist. Ich mache mir jetzt da nicht mehr kaputt oder so. Und das ist ja schon mal die wichtigste Nachricht, dass ich das nicht... Also ich kann es schon verschlimmern, wenn ich viel trainiere, weil eben das muskulär einfach zu ist gerade. Aber ich habe da dann keine Dauerschäden drin oder sowas. Das heißt, ich muss gerade einfach immer gucken, wo ist die Grenze, was geht und was geht nicht. Und bin dadurch einfach mit dem Trainingspensum nicht an dem Punkt, an dem ich sehr gerne sein möchte. Aber wir haben das Training daraufhin abgestimmt und haben einfach das jetzt quasi konzentrierter, intensiver, im Sinne von mehr Konzentration auf die einzelnen Pfeile, dafür weniger Pfeile. Und das funktioniert aktuell sehr gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super große Einbußen dadurch habe, auch wenn es mich selber irritiert. Also ich hätte gedacht, dass ich dann einen größeren Leistungsabfall habe, aber der hält sich tatsächlich sehr in Grenzen.
Und hat das denn mental was verändert? Also fährst du jetzt mit einem anderen Gefühl nach Paris, so nach dem Motto, gerade nochmal gut gegangen, jetzt aber auch wirklich aufpassen, und das war so der richtige Zeitpunkt, um da in den letzten Wochen vielleicht doch mal nochmal auf jede Stufe zu gucken, die man runtergeht, oder also da nochmal wachsamer zu sein?
Also natürlich macht es irgendwas mit einem und man denkt sich die ganze Zeit so, ja, okay, es darf nichts passieren und mir darf nichts passieren. Aber das dachte ich auch schon vorher. Also ich habe manche Sachen, ich habe ja die Amputation relativ frisch und wollte dann unbedingt so ganz viel ausprobieren. Und das habe ich im letzten Sommer auch gemacht und dann kam halt der Quotenplatz. Und dann dachte ich so, ja, okay, vielleicht probierst du das dann nach den Paralympics weiter aus, was alles möglich ist, und machst dann erstmal so ein bisschen langsamer und so ein bisschen sicherer. Aber ja, natürlich, also man achtet schon auf einzelne Stufen mehr. Also jetzt nach diesem Treppensturz einfach, weil ich da unglaublich Glück hatte. Also es waren echt einige Stufen und ich hätte mir da auch durchaus Dinge brechen können. Und das wäre ja in dem Sport, also wenn ich mir den Arm gebrochen hätte, dann würde ich jetzt nicht zu den Paralympics fahren. Also es war echt nochmal Glück im Unglück.
Du fährst als Nummer 23 der Weltrangliste nach Paris. Die allermeisten deiner Konkurrentinnen stehen in dieser Rangliste vor dir. Wie ist jetzt so deine sportliche Ambition?
Ja, das ist natürlich verrückt, weil es fahren ja nur 24 Leute nach Paris und ich selbst bin Nummer 23 und dann kann man sich ausrechnen, dass so schon die Besten der Welt fahren. Das heißt, die meisten sind ja vor mir, wie du gerade eben auch schon gesagt hast. Aber ich schieße ja auch noch nicht so lange. Das heißt, bei mir gehen ja noch gar nicht so viele Wettkämpfe in die Weltrangliste ein. Andere haben halt die Möglichkeit, da quasi Streichergebnisse zu haben, und das habe ich gar nicht, weil ich noch gar nicht so viele Wettkämpfe geschossen habe. Das heißt, ich versuche nicht mir zu denken, ah ja, du bist jetzt eine der Schlechteren oder sowas, sondern ich denke schon, dass ich gute Chancen habe, da gut abzuliefern, und das habe ich dieses Jahr auch schon mehrmals gezeigt, und deshalb stört mich das jetzt gar nicht so doll. Also irgendwie macht es mich eher stolz, dass ich Nummer 23 der Welt bin, als dass es mich dann blockiert.
Aber hast du für dich so im Kopf einfach eine Zielsetzung, dass du sagst, ich möchte eine Top-10-Platzierung oder was auch immer? Hast du dir so ein Ziel gesetzt?
Also ich würde sehr gerne unter die Top 8 kommen, weil ich wirklich total genervt bin. Also ich bin in meinem Leben bei 4 Wettkämpfen angetreten bisher, also bei 4 internationalen. Letztes Jahr, wo ich den Quotenplatz geholt habe, das war ja mein erster richtiger Wettkampf. Und ich war immer Platz 9, und zwar ohne Ausnahme. Also auf jedem Wettkampf, auf dem ich war, und das macht mich so richtig fertig. Also natürlich ist es schön, dass ich jetzt nicht irgendwie Platz 17 oder Platz 33 oder sowas war, aber es ärgert mich, weil das immer dieser Platz 9 ist. Und ich würde das gerne mal brechen, und ich finde, die Paralympics wären ein guter Zeitpunkt, um diesen Fluch mal zu brechen, und zwar in die richtige Richtung.
Du, sie bieten auf jeden Fall eine hervorragende Bühne. Ist natürlich ein ambitionierter Zeitpunkt, aber sehr gut. gutes Ziel. Top 8. Sowieso mal abgesehen auch von dem Sportlichen, weil ich gerade auch gesagt habe, apropos Bühne, was ist so was, worauf du dich in Paris und bei den Paralympics jetzt noch total freust? Also es gibt ja, wenn du es jetzt im Fernsehen verfolgt hast, diese traumhafte Stadt einfach mit der Stimmung, Erlebnis, paralympisches Dorf, wovon man oder du ja sicherlich auch schon viel gehört hast, die Sportstätten, da wo jetzt die olympischen Bogenschützen und Bogenschützinnen auch geschossen haben, die Esplanade des Invalides, diese eindrucksvollen Wettkampfstätten allgemein, Blindenfußball ist unterm Eiffelturm, Reiten am Schloss Versailles, Triathlon in der Stadt. Also man weiß ja gar nicht, wo man eigentlich anfangen soll, aber du hast ja, wie gesagt, auch noch einen Wettkampf zu bestreiten. Aber worauf freust du dich so neben dem Sportlichen?
Also ich freue mich auf jeden Fall richtig doll, gemeinsam mit einem großen Team hinzufahren, weil ich das sonst nicht so kenne. Also ich bin sonst oft irgendwie alleine oder manchmal kommt noch eine andere Athletin mit. Aber ich bin nicht in so einer großen Teilmannschaft auch unterwegs normalerweise. Und jetzt in Paris sind wir ein großes Team Deutschland, beziehungsweise Team Deutschland Paralympics. Und ich finde es total schön, dass man dann andere mit anfeuern kann und bei anderen mit gucken kann, wie es funktioniert und da einfach gemeinsam für ein Ziel und einen Traum da ist. Und darauf freue ich mich richtig, richtig doll. Und ich denke, dass es schon die Möglichkeit geben wird, auch anderen Athleten und Athletinnen zuzugucken, bei Wettkämpfen, vielleicht erst nach meinem eigenen Wettkampf, weil da ist natürlich immer der Fokus drauf, das ist ganz klar. Aber darauf freue ich mich richtig doll, da andere anzufeuern und auch von anderen angefeuert zu werden. Einfach auf diese Einheit und dieses Gemeinsame und auch dieses gemeinsame Leben im paralympischen Dorf.
Wie sind da so die Connections? Also wie viele kennst du so auch persönlich schon aus dem Team Deutschland Paralympics? Weil es ist jetzt ja, das muss man dazu sagen, kein weiterer Bogenschütze oder keine weitere Bogenschützin qualifiziert. Du bist die einzige Bogenschützin. Alle anderen betreiben andere Sportarten. Wie gut kennt man sich da trotzdem schon?
Also ein paar Leute kenne ich schon. Ich kann das jetzt nicht an irgendeiner Zahl festmachen. Aber es sind auf jeden Fall über 10 Leute, so, wo man sagt, okay, da interessiert man sich schon, schreibt immer mal über Instagram, hat die zum Beispiel bei der Einkleidung wieder gesehen. Oder letztes Jahr, mein erster Wettkampf waren ja auch die European Championships. Und das war ja auch eine Mehrsportveranstaltung. Also da waren ja auch mehrere Sportarten und da hat man dann auch welche kennengelernt. Und sonst kennt man vielleicht auch welche vom gemeinsamen Training am Olympiastützpunkt. Oder weil man sich dort einfach sieht, zufällig. Und das sind dann schon so ein paar Leute, zu denen man so ein bisschen Connections hat. Aber ich bin auch total offen, da einfach andere Leute kennenzulernen und zu gucken, was die so für Sport machen, wo man vielleicht jetzt noch gar nicht weiß, dass diese Menschen überhaupt existieren. Und dann, beziehungsweise nur von irgendwelchen Fotos. Und dann ist es vielleicht auch einfach cool, da neue Leute kennenzulernen.
Hast du denn schon ein Bündnis geschlossen, dass du einen Fanclub hast, der dich anfeuert und du wiederum im Gegenzug quasi da anfeuern gehst?
Oh nee, das habe ich noch nicht.
Oder muss das noch auf der Zugfahrt passieren und bei den ersten Abendessen?
Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also nee, ich bin noch kein Teil von einem Bündnis. Ich fürchte auch, ich bin ein sehr schlechter Bündnispartner, weil ich ja alleine bin. Also das ist dann, ich glaube, da haben andere Sportarten bessere Chancen.
Du kannst frei aber alle Versprechungen machen. Du musst dich nicht mit noch Leuten aus deinem Team quasi, also aus dem Bogenschütz-Team irgendwie absprechen. Du kannst einfach, bist vogelfrei.
Ja, stimmt. Das stimmt auch. Also ich glaube, so beim Rollstuhl-Rugby habe ich ganz gute Chancen, weil ich da mehrere kenne. Vielleicht sind die ja offen für ein Bündnis. Ich schreibe gleich mal Mascha.
Du sprichst Mascha an. Mascha Mosel hatten wir hier im Podcast auch zu Gast. Ist zwei Folgen her. Ich rechne mal in Folgen. Ich kann gar nicht sagen, welcher Monat das war. Es müsste, wenn wir jetzt August haben, der Juni gewesen sein. Also da war sie zu Gast zusammen mit Jens Sauerbier. Gerne nochmal reinhören. Auch da viele interessante Einblicke in diese Sportart mit Blick auch auf die Paralympics natürlich. Und wo wir schon bei Sportarten sind, Rollstuhl-Rugby haben wir bisschen erklärt. Wir wollen auch deinen Sport noch mal so ein bisschen in Grundzügen erklären, damit jeder, der jetzt paralympisches Bogenschießen vielleicht noch nicht gesehen hat, weiß, was da eigentlich so abgeht. Es ist eben schon angeklungen, es gibt zwei verschiedene Klassen. Also einmal für Athletinnen und Athleten, die im Rollstuhl sitzen und Einschränkungen an allen vier Extremitäten haben. Und es gibt eine offene Klasse, wo die Athletinnen und Athleten drin versammelt sind, die Einschränkungen entweder an den oberen oder unteren Extremitäten haben. Dann gibt es zwei verschiedene Bögen, den Recurve-Bogen, da wird aus 70 Meter Entfernung geschossen und es gibt den Compound-Bogen, wo aus 50 Meter Entfernung geschossen wird. Und es wird in Sätzen geschossen, je 3 Pfeile pro Satz. Beim Recurve geht es über 3 Gewinnsätze und beim Compound geht es über 5 Gewinnsätze. Du trittst Flora, mit dem Recurve-Bogen an. Du hast eine Art Hocker oder Stuhl, ja, mehr oder weniger selbst gebaut. Das ist Marke Eigenbau, den du als Hilfsmittel nutzt. Kannst du den mal selbst beschreiben, damit die Leute, die es jetzt nur hören, in etwa sich vorstellen können, wie der aussieht und vor allen Dingen auch, was der am Ende bringt, welchen Nutzen der für dich hat?
Ja, also das ist eigentlich wie so ein Stativ, also wie so ein Unterbau, den man hat. Und dann ist da oben ein Sattel drauf.
Ein Fahrradsattel.
Ja, genau, ein Fahrradsattel. Und ich stehe im Prinzip und habe diesen Sattel einfach so, dass ich da quasi drauf sitze. Aber im Prinzip stehe ich fast komplett. Also ich habe ein bisschen von meinem Gewicht auf den Sattel, aber nicht so viel. Und er soll halt für Stabilität sorgen. Also dadurch kann ich halt nicht so leicht kippen zu irgendeiner Seite und habe halt mehr Standfestigkeit. Und genau, also ich habe halt das Glück, in Anführungsstrichen, dass mir dieser Stuhl halt genehmigt wurde. Das ist unterschiedlich, also nicht jeder Athlet darf mit einem Stuhl schießen. Es kommt immer ein bisschen auf die Behinderung dann an. Und es ist eben dieses Hilfsmittel, was nochmal zwischen komplett freistehen und im Rollstuhl schießen ist. Ja.
Dann erklär doch mal kurz, weil du bist ja mit Prothese unterwegs seit letztem Jahr. Was würde passieren, hättest du dieses Hilfsmittel nicht, diesen Hocker nenne ich es jetzt mal?
Also wir haben ganz am Anfang, dachten wir mal, wir können vielleicht das machen ohne den Hocker. Und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, dass ich dann nicht richtig schießen kann, weil ich andauernd absetzen musste, weil ich so Ausgleichsschritte machen musste, um nicht hinzufallen. Also weil das halt mit der Prothese so ist, dass die ja, mir fehlen ja zwei Gelenke, also einmal das Fußgelenk und dann das Kniegelenk, das habe ich ja auch nicht mehr. Und dadurch kann man halt sehr wenig Ausgleichsbewegungen machen. Und gerade wenn man mit dem Bogen im Anker steht, also im Anker heißt, wenn man so im vollen Auszug ist, kurz bevor man schießt, dann kann's, also ist man ja schon sehr konzentriert darauf. Und wenn man dann so ein bisschen anfängt zu wackeln, dann müsste ich halt immer sofort einen Schritt machen oder würde hinfallen. Und das hat sich halt als nicht machbar herausgestellt ohne Stuhl. Also weil eben, wenn man diesen Schritt macht, dann kann man den Pfeil halt nicht mehr schießen. Genau, und deshalb schieße ich halt mit dem Stuhl, weil dann kann ich halt in den Anker gehen und stehe immer stabil, auch wenn jetzt Wind kommt oder auch wenn mich irgendjemand anstoßen würde oder so, dann würde ich halt nicht das Problem haben, dass ich da hinfalle.
Ja, zu viel Bewegung ist beim Bogenschießen sicherlich eher, eher schlecht, wenn man sich zu viel bewegt. Das ist jetzt haben wir so ein bisschen quasi das Technische, nenne ich es mal, geklärt, ohne jetzt zu sehr im Detail auf die Bögen einzugehen. Aber wie sieht denn das Training bei dir aus? Also man würde jetzt ja denken, eigentlich schießt du die ganze Zeit nur Pfeile, weil das verbessert ja das, worum es am Ende geht, nämlich zu treffen. Ist es so oder gibt es auch noch alternative Trainingsformen oder beziehungsweise was machst du noch als zusätzliches Training?
Also im Prinzip so das Haupttraining ist genau das und das sieht immer so total langweilig aus und Menschen denken auch so, ja, hä, wie dumm, du machst den ganzen Tag das Gleiche und von außen sieht es tatsächlich so aus. Ich weiß natürlich, dass es nicht so ist, weil man da schon immer auf einzelne Sachen achtet. Oder mal den Rhythmus verändert, also wie viele Pfeile man schießt, ob man eine Wettkampfsimulation macht oder sowas. Das ändert sich schon, aber sonst macht man im Haupttraining genau das. Und dann gibt es aber ja natürlich noch Sachen, die alle Sportler nebenbei machen oder fast alle. Ich will es jetzt nicht so komplett verallgemeinern, aber die meisten machen ja dann nebenbei noch eine Form von Ausdauersport oder eine Form von Kraftsport. Und das ist bei mir eben Schwimmen, weil das sehr gut ist für den ganzen Körper. Es ist nicht so gelenkbelastend oder sowas. Und halt im Gym Kraftsport, also so langweilig und so banal.
Wie viel Zeit nimmt das dann so ein, so im Verhältnis? Also wie viel stehst du quasi auf dem Hocker und wie viel bist du im Schwimmbad oder im Kraftraum?
Also ich stehe schon sehr viel mehr auf dem Hocker als alles andere. Ich würde sagen, es ist ungefähr so 3/4 zu 1/4. Also dass ich 3/4 der Zeit tatsächlich auf dem Platz trainiere und 1/4 der Zeit eben die anderen Dinge mache. Und da hat sich ja gerade, ne, da müssen wir, haben wir vorhin schon drüber geredet, ist jetzt langweilig eigentlich, das nochmal zu sagen, aber dass sich das jetzt natürlich auch verändert hat, auch so was Krafttraining und sowas angeht, dass das halt nicht mehr alles so ohne Probleme möglich war die letzten Wochen und dass man immer gucken musste, dass man mit seiner Kraft so ein bisschen haushaltet. Genau, beim Schwimmen gehen eben auch nicht mehr alle Lagen aktuell, aber naja, wir tasten uns langsam wieder ran.
Step by step.
Und wenn du nicht verletzt bist, sind das dann rund 200 Schuss pro Trainingseinheit. Das nur mal so als Richtwert, wenn ich da richtig informiert bin.
Genau.
Das ist eine Ansage. Wir kommen gleich mal auf dein großes vergangenes Jahr zu sprechen, das ja doch sehr turbulent ist, gewesen ist, in dem sehr viel passiert ist. Vorher wollen wir einmal auf unseren Partner hinweisen. Musik.
dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro. Und das ist Geld für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten vom Team Deutschland und natürlich auch vom Team Deutschland Paralympics. Und so schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie auch im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Ich habe es gerade schon angesprochen, Flora. Wir wollen über dein vergangenes Jahr sprechen. Da ist sehr, sehr viel passiert. Es war, glaube ich, sehr, sehr nervenaufreibend wahrscheinlich auch. Anfang wollen wir trotzdem 2013. Da hattest du den schweren Unfall mit gravierenden Verletzungen am Rücken und am linken Bein. Damals war die Hoffnung, dass du ohne einen großen Eingriff im Prinzip weiterleben kannst. 2023, also 10 Jahre später, hast du dann dich aber dazu entschieden, nicht um die Amputation herumkommen zu wollen. Da ging es vor allen Dingen um das Thema Lebensqualität aufwerten. Und damit war eigentlich so gefühlt der Traum von den Paralympics in Paris fast schon geplatzt. Dann kommt Flora.
Ja, soll ich dazu was sagen?
Bitte, bitte. Genau, erzähl mal aus deiner Sicht, wie ging es dann weiter? Wieso reden wir jetzt doch quasi?
Also ich habe ehrlich gesagt die Paralympics dann gar nicht mehr als Ziel auf dem Schirm gehabt, weil das für mich vorging. Also für mich ging dann die Gesundheit vor und es hat sich eben diese Möglichkeit aufgetan, dass ein Arzt meinte, okay, ich sehe das und ich sehe, dass wir eine Verbesserung hervorrufen können. Eben. Also ein anderer Arzt hat es zuerst mal in den Raum geworfen und dann gab es ganz viel hin und her und dann dachte ich so, ja okay, dann gehe ich zu einem Spezialisten und frage den, was er davon hält und ob er das für eine sinnvolle Sache hält. Und er meinte ja, also er sieht es und wir können das machen. Und dann ging es auch super schnell. Also das denkt man gar nicht. Man denkt, das ist so ein geplanter Eingriff und es dauert dann irgendwie alles nochmal ewig. Aber mein Bein wurde nicht so gut durchblutet zu dem Zeitpunkt. Und er meinte, bevor du jetzt noch irgendwelche anderen Probleme hast, machen wir das sofort. Und dann war das quasi so, ich war bei dem Arzt und 2 Wochen später wurde ich amputiert. Also quasi dann innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum auch. Und dann war der Sport erstmal zurückgestellt. Das muss man ganz klar so sagen, dass ich dann das gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Also die Paralympics waren nicht das Erste, woran ich gedacht habe, oh Gott, wenn ich mich jetzt amputieren lasse, dann kann ich ja nicht mehr zu den Paralympics fahren. Das war überhaupt gar kein Thema. Und dann kam es, dass irgendwann nach der Amputation hat mich eine Freundin angerufen und meinte, ja Flora, du stehst auf der Startliste für die Europameisterschaft, weißt du das? Und ich dachte mir so, ja, als ob. Ich wurde irgendwie vor 2 Monaten amputiert. Ich glaube nicht, dass ich auf dieser Startliste stehe. Und dann habe ich nachgeguckt und dann habe ich halt den Verband gefragt und da war ich aber gemeldet vor der Amputation und bevor das alles klar war. Und dann haben die mich gefragt, ja, willst du denn überhaupt, also willst du noch starten? Und dann dachte ich so, ja, warum nicht? Wir können es ja mal probieren. Und dann bin ich tatsächlich dahin gefahren und habe da völlig überraschend den Quotenplatz gewonnen. Und dass ich das mache, damit hätte ja niemand gerechnet, dass es funktioniert. Also kurz vorher, 2 Wochen vorher noch umgestellt, vom Rollstuhl auf den Stehstuhl, damit die Klassifizierung gleich richtig abläuft und ich dann nicht hinterher nochmal eine 2. Klassifizierungsrunde muss und sowas. Es war alles sehr holterdiepolter und vielleicht ist auch genau das der Punkt, warum es dann geklappt hat.
Manchmal ist das ja das Beste, dann so kalt quasi da reingeworfen zu werden und dann hat es funktioniert. Diese Verbesserung der Lebensqualität, ne? Woran hast du das besonders gemerkt, dass das notwendig ist?
Naja, also es war ein großes Risiko, es war nicht klar und es war auch nicht Ziel, das muss man auch ganz klar sagen, dass ich wieder so viel durch die Gegend laufe. Also geplant war eigentlich, dass ich wieder ein paar Schritte laufen kann, dass man irgendwie das Ganze auch, was da alles mitspielt, wenn man nicht mehr läuft und ich bin ja nicht mehr gelaufen, ist ja auch, dass das Verdauungssystem irgendwie, dass das alles nicht mehr funktioniert und das ganze Körpersystem ist ja so ein bisschen durcheinander geschmissen. Und Ziel war eben, dass man das wieder so ein bisschen mehr in Schwung kriegt und dass ich wieder ein bisschen laufe, dass einfach die Belastung auch für den rechten Fuß irgendwie da ist, aber nicht zu groß ist. Also ich meine, mein rechtes Bein ist ja auch verletzt. Und dass es so gut funktioniert, wie es jetzt funktioniert hat, damit hätte ja niemand gerechnet, aber es ist ja das beste Outcome. Aber es war nicht so ein Ding von, wir müssen es machen, damit du weiterleben kannst, aber es war ein Ding von, wir können es riskieren, um eine bessere Lebensqualität zu gewährleisten.
Du hast mal selbst gesagt, dass dich dieser Unfall charakterlich sehr verändert hat. Was genau hast du damit gemeint? Und ist das, bezieht sich das vielleicht sogar jetzt auch, kann man es nochmal neu praktisch als Zitat verwenden nach dieser Amputation, dass das deinen Charakter auch nochmal weiterentwickelt hat, verändert hat?
Also ich glaube, so ein Unfall in der Größenordnung verändert Charaktere immer. Und dann ist es ja bei mir noch in der Jugend passiert, also in einer sowieso super aufregenden Zeit. Und schon allein dann die Wochen und Monate, die man danach beschäftigt ist, damit zu versuchen, wieder gesund zu werden oder erstmal überhaupt zu überleben und dann irgendwie die ganze Zeit im Krankenhaus, das prägt einen natürlich. Und ich glaube, dass ich da einfach Glück habe, dass mein Geist, sag ich mal, also dass meine Psyche das so gut annehmen konnte und daraus irgendwie Kraft ziehen konnte für das Leben. Und ich glaube, dass es wirklich Glück ist. Also ich glaube nicht, dass es was ist, wo ich jetzt sagen kann, das ist mein Verdienst, dass ich da so gut rausgekommen bin und daraus Kraft ziehe und deshalb irgendwie ein zielstrebiger Mensch bin und lebensfreudig bin und so, sondern ich glaube, es ist wirklich Glück, dass man dann gut durchkommt durch diese Zeit. Also ich würde jetzt niemandem einen Vorwurf machen, der sagt, ja, mich hat es aber nicht auch positiv beeinflusst. Und mich hat es aber natürlich beeinflusst. Und auch in dem Sinne, dass ich eben weiß, dass ich durchkomme durch schwere Zeiten, auch immer, immer wieder. Und es hat mir auch letztes Jahr einfach sehr geholfen. Also ich wusste ja vorher schon, was große Operationen sind und dass es schwierig sein kann danach und dass es auch schmerztechnisch schwierig sein kann danach. Aber ich wusste auch, dass es halt immer wieder den Zeitpunkt danach gibt, wo man zurückguckt und sich denkt, ja, okay, so schlimm war es nicht. Und natürlich war es schlimm, aber es kommt immer dieser Tag, und das kann ich jedem nur empfehlen, immer schon vorher an diesen Tag zu denken, wo man zurückguckt und denkt, ja, okay, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Und mir hilft es immer schon dann, an den Tag zu denken. Und dann komme ich da eigentlich ganz gut durch. Und das prägt natürlich, also Durchhaltewillen und sowas, das macht schon was mit einem.
Wie du schon sagtest, es war früh, also in Jugendzeiten, im Alter von 15, da hast du dann auch die Reha gehabt und dann Bogenschießen gewählt als Sportart, die du dann da, oder du kamst da zum Bogenschießen. Wieso denn ausgerechnet Bogenschießen, haben wir uns gefragt, weil wir so dachten, das ist ja sowas, was jetzt, man das jetzt nicht einem täglich über den Weg läuft. Wie kam es dazu, dass du dann zu dieser Sportart gekommen bist?
Ja, genau, in der ersten Reha war ich dann, glaube ich, mit 16, also dann nach dem Krankenhaus. Und da wurde Bogensport für alle mit Wirbelsäulenerkrankungen verpflichtend angeboten. Also es hört sich jetzt erstmal so böse an, aber es ist halt tatsächlich eine Reha-Sportart, die oft bei Wirbelsäulenverletzungen genutzt wird, um eben den Rücken wieder zu stabilisieren. Und dadurch war das erstmal gar keine freie Auswahl von mir, sondern ich wurde da einfach so reingeschmissen. Aber mir hat es dann auch so doll Spaß gemacht, dass ich auch mehr machen durfte dann als die anderen. Also normalerweise hatte man dann irgendwie zweimal die Woche Bogenschießen und ich hatte, glaube ich, 3 oder 4 Mal die Woche dann Bogenschießen, weil die halt gemerkt haben, dass mir es Spaß macht und dass mir das auch mental gut tut. Und dann wurde das eben bei mir ziemlich schnell auch angepasst an, also auf eine höhere Frequenz. Und das hat mir auch mental dann sofort sehr weitergeholfen. Und danach habe ich es aber ja erstmal wieder aus den Augen verloren. Hatte das aber immer auf dem Schirm als etwas, was mir Spaß macht und was ich eigentlich gerne weiterverfolgen möchte. Und als ich dann in eine neue Stadt gezogen bin, also nach Göttingen, dann ist es ja manchmal so, dass man irgendwie sich was sucht. Also ich habe mir dann zuerst einen Chor gesucht, weil mir das eben wichtig war. Und dann dachte ich, ja, wann, wenn nicht jetzt, kann ich mit einem neuen Sport anfangen. Und dann, ja, man lernt ja dann auch immer neue Leute kennen. Und dann habe ich halt sofort, noch bevor ich in Göttingen war, also als ich wusste, dass ich nach Göttingen ziehe, habe ich schon meinen Verein angeschrieben und eben gefragt, ob das möglich ist und ob das auch mit Behinderung möglich ist in dem Verein. Und die haben halt sofort gesagt, ja, gar kein Problem, wir kriegen das irgendwie hin. Und so bin ich dann beim Bogensport gelandet.
Du hast ein sehr, sehr breites Grinsen im Gesicht, wenn du über das Bogenschießen erzählst und berichtest. Was ist so der besondere Reiz für dich daran und was macht da den großen Spaß aus? Weil es ist ja dann doch eine sehr repetitive Sportart, also man macht immer das Gleiche, von außen betrachtet.
Ja, also man macht immer das Gleiche und genau darin liegt ja irgendwie der Reiz, dass man weiß, dass wenn der Pfeil nicht gut landet, also jetzt lassen wir mal Wetterverhältnisse außen vor, wenn der Pfeil nicht gut landet, dann ist man in der Regel selber schuld und man selber hat irgendwas gemacht, was dazu geführt hat, dass der Pfeil woanders gelandet ist, als man wollte, dass er landet. Und das ist irgendwie total schön, dass man das selber in der Hand hat und es nicht so viel Zufall ist, sondern einfach sehr viel eigene Kontrolle und dass man selber daran arbeiten kann, dass es eben auf Dauer immer besser wird. Und es geht halt auch so um Millimeterbewegungen und das ist echt super faszinierend, weil man, wenn man hinten an seiner Hand wenn man die einen Millimeter anders bewegt, dann landet vorne der Pfeil auf 70 Metern ungefähr 7 Zentimeter woanders, also an einer anderen Stelle. Und wir reden hier wirklich von Millimeterbewegungen, die so viel ausmachen vorne. Und ich finde das super spannend, dass man diese Ruhe und diese Kraft in seinen Körper bringen muss und sich halt immer wieder runterschrauben muss und sich ruhig halten muss, damit man eben dann auf gute Ergebnisse kommt.
Wir haben auch mal deinen Heimtrainer in Göttingen, Helmut Theuer, gefragt, was denn dich so als Bogenschützin eigentlich auszeichnet.
Flora zeichnet als Bogenschützin ihre Zielstrebigkeit, Entschlossenheit und bei jedem Training ihre hohe Motivation aus. Sie möchte sich stetig verbessern und mit jedem Pfeil immer den perfekten Schuss abgeben. Das gelingt halt nicht immer, aber sie versucht das Möglichste. Ihr Trainingseifer ist dann aber manchmal auch so hoch, dass ich ihr lieber rate, dass sie eine Pause einlegen sollte. Wenn ich dann aber nachfrage, dann hat sie das Training doch noch durchgezogen, was von ihr immer mit einem breiten Grinsen rüberkommt. Sie kämpft halt bis zum letzten Pfeil. Diese Kombination macht sie halt zu einer besonderen Bogenschützin.
Der Anfang passt ja zu dem, was du gesagt hast, dieses Millimeter, dieses genaue Abwägen, dieses Perfektionieren auch. Am Ende müssen wir mal nochmal nachfragen. Er rät dir oder sagt weniger trainieren und du ziehst trotzdem durch. Was ist daran so, also warum? Was ist daran so schwer, ein bisschen weniger zu trainieren?
Ich glaube, das bezieht ja sehr stark auf die letzte Zeit. Weil sonst früher gab es ja nie ein Problem damit, wenn ich viel trainiert habe. Also es war ja eigentlich nie schlimm. Und ich habe immer so Grenzen in meinem Kopf, also so wie so Pfeilgrenzen, dass ich denke, okay, ich muss mindestens so und so viele Pfeile schießen, sonst ist es kein produktives Training. Und das ist natürlich nicht unbedingt gut, aber so denke ich halt. Und gerade wenn ich dann unter diesen Grenzen bin, dann fällt es mir sehr schwer, das Training abzubrechen. Und ich glaube, das meinte er so ein bisschen. Oder jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen meinte er so, ja, Flora, du kannst auch einen Tag Pause machen, weil er halt am Telefon, also wir haben über irgendwas geredet und er hat halt gehört, dass ich erkältet bin. Und dann ist er halt zum Platz gekommen und ich war trotzdem da und er war so, ah ja, okay, cool. Also ich glaube, ich habe dann schon eine gewisse Vernunft, dass ich, wenn ich merke, okay, es geht gar nicht oder es tut mir nicht gut, dass ich dann das abbreche. Aber ich bin schon immer sehr hart an dieser Grenze. Also ich lote diese Grenzen schon sehr doll aus. Es ist nicht so, dass ich dann freiwillig weniger mache, wenn ich denke, ah, es könnte aber gut funktionieren.
Der Trainer scheint auf jeden Fall absolut machtlos zu sein.
Ja, das stimmt so auch nicht. Aber wenn es jetzt wirklich sehr rationale Gründe dafür gibt, und die gibt es ja aktuell, dann trete ich ja kürzer und das mache ich ja gerade auch. Aber ja, manchmal glaube ich, hätte er dann noch, also sagt er so, ja, Flora, du kannst das und vertrau dir und vertrau darauf, dass du es abliefern kannst dann in dem Moment. Und das macht gerade natürlich Angst, dass man nicht so viel trainieren kann, wie man eigentlich wollen würde vor Paris. Und das, ja, ich glaube, ja, da redet er manchmal dann wirklich gegen so eine Wand.
Das, was du da gerade ansprichst, das spielt sich ja dann vor allen Dingen im Kopf ab. Und beim Bogenschießen spielt sich ja insgesamt sehr, sehr viel im Kopf ab. Also Helmut Theuer hat uns erzählt, er geht davon aus, dass eigentlich 80% von so einem Wettkampf im Kopf entschieden wird. Wie mental bereit bist du denn für so einen großen Wettkampf, der ja auf der größten Bühne, auf der du dann jemals performt haben wirst, stattfinden wird? Kann man sowas überhaupt trainieren?
Also es ist sehr schwer, das zu trainieren. Natürlich machen wir Finaltraining, um mich darauf vorzubereiten. Und tatsächlich war es bisher so, dass wenn Kameras dazu kamen, dass es irgendwie auf einmal immer total gut geklappt hat, auch wenn die Vorrunden schlecht waren. Deshalb vertraue ich jetzt so ein bisschen darauf, dass es dann schon irgendwie okay ist für mich. Also sich Angst machen bringt ja sowieso nichts. Also wenn ich jetzt schon sage, oh Gott, es wird alles ganz schrecklich, dann funktioniert es ja eh nicht. Das heißt, dass ich einfach darauf vertraue, dass ich das dann gut abrufen kann, das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg. Ich habe aber schon massive Kopfprobleme und das darf man auch nicht anders sagen. Also es ist schon gerade in den Qualifikationsrunden, und die sind tatsächlich, die werden ja auch nicht im Fernsehen übertragen oder so, sondern es ist ziemlich langweilig. Also jeder Athlet schießt 72 Pfeile und daraus ergibt sich dann halt danach, wer gegen wen im Finale schießt. Und gerade da habe ich Probleme, die Pfeile zu schießen. Also das ist wirklich so, dass ich dann Angst habe, den Pfeil loszulassen und dann wieder absetze und dann wieder hochgehe und dann wieder absetze. Und ich weiß, dass das doof ist, das ist gar keine Frage. Ich denke, ich brauche noch ein bisschen, um das in den Griff zu kriegen. Und ich hoffe einfach, dass es in Paris so gut funktioniert, dass ich dann irgendwie ganz gut durchkomme. Und das Gute ist ja wirklich, dass das Entscheidende passiert auf dem Finalfeld. Und das kann ich eigentlich ganz gut.
Oder Helmut oder wir beide müssen in Paris irgendwie eine Kamera genau auf dich richten, dass der Druck für die Qualifikationsrunde so hoch ist, dass du deswegen dann performst. Könnte ja auch noch eine Lösung sein.
Ja, wir hatten das schon mal, auf der letzten Weltrangliste, da habe ich ein Takeover gemacht für den Team Deutschland Paralympics Instagram-Account und dann habe ich total schlecht geschossen und dann meinte Sandra, also meine Trainerin, die mit dabei ist, meinte so, ja, ich mach mal die Kamera an und film dich und auf einmal habe ich richtig gut geschossen und wir waren so, ja, okay, gut, wissen wir Bescheid.
Also wenn der Kopf so einfach zu überlisten ist, dann klappt das. Dann klappt das mit Platz 8 auf jeden Fall. Wir wollen noch einmal was abseits des Sports mit dir besprechen. Und zwar haben wir das jetzt irgendwie so mitbekommen in der Vorbereitung, dass du auch ein verdammt großes Herz hast. Das soll dir auch gar nicht abgesprochen werden. Aber du bist Vorstandsmitglied für den Verein Selbsthilfe Körperbehinderter in Göttingen. Du hast mal deine Haare gespendet für Kinder, die ihre eigenen Haare verloren haben. Stichwort Echthaarperücken. Du bist wieder als Trainerin aktiv. Du machst da Grundschullehramt, was ja auch irgendwie wieder... Ich sag mal, ja, also Lehrer ist jetzt ein Beruf, aber trotzdem ist es ja, ne, so wieder Kindern was geben, mit Kindern arbeiten. Bist einfach sehr engagiert. Wieso ist das für dich so wichtig? Wieso setzt dich an so vielen Ecken quasi, ich mach's jetzt mal groß, für die Gesellschaft ein?
Also ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ich selber das schon erleben durfte, wie es ist, wenn andere sich für einen einsetzen. Keine Ahnung, zum Beispiel Stichwort Blutspende. Darf ich jetzt selber nicht machen oder kann ich selber nicht machen, aber ich würde ja nicht hier sitzen, wenn das nicht Menschen für mich gemacht hätten, so jetzt in einem ganz großen Bild gesprochen. Und ich glaube einfach, dadurch, dass ich so viel schon bekommen habe, finde ich es auch wichtig, was dann zurückzugeben an andere, gerade wenn es so einfach für mich ist, in Anführungsstrichen. Also zum Beispiel das mit den Haaren, die habe ich jetzt das dritte Mal gespendet. Und ich muss sie ja nur lang wachsen lassen, um sie dann wieder abzuschneiden. Und natürlich nervt mich das dann manchmal, weil ich eigentlich die langen Haare richtig ätzend finde. Aber damit kann ich ja dann anderen irgendwie helfen. Und dann finde ich das total schön, dass mir dieses Geschenk irgendwie gegeben wurde, dass ich die Möglichkeit habe, das an andere weiterzugeben. Und bei den anderen Sachen, das ist nicht nur alles, was ich aus altruistischen Gründen heraus mache, sondern es macht mir auch einfach Spaß. Also jetzt zum Beispiel... wahrscheinlich habt ihr da auch auf die Kinderklinikkurse angespielt, wo ich halt auch als Trainerin aktiv bin. Und das macht mir einfach super viel Spaß, das selber zu machen. Und ich weiß auch, dass ich mich in Situationen darüber gefreut habe, dass einfach Menschen für einen da sind und einen beschäftigen und coole Sachen mit einem machen. Und dann finde ich es einfach nur schön, wenn ich das auch zurückgeben kann.
Willst du da auf eine gewisse Art und Weise auch Vorbild sein und vielleicht auch andere Leute animieren, die das... nachzutun sozusagen?
Ach, das weiß ich gar nicht so unbedingt. Also da habe ich noch nicht so viel drüber nachgedacht. Natürlich ist es schön, wenn andere Menschen das sehen und sich dann denken, oh, ich könnte ja auch was machen. Und ich glaube, so ein paar kleine Sachen kann man immer irgendwie machen und kann man immer irgendwie einbauen in seinen Alltag. Und wenn es nur ist, dass man selber stark ist und der Frau nebenan die Einkäufe hochträgt oder sowas. Aber ja, viel mache ich das einfach, weil ich selber denke, dass es das Richtige ist. Und dann denke ich, dass, und weil es mir eben auch Spaß macht und das darf man auch nicht, also, ne, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dass man jetzt nicht so tun darf, als ob das immer nur alles altruistisch ist. Aber ich glaube, wenn dann andere sehen, dass mir das Spaß macht und ich das gerne mache und sie machen es dann auch, dann freue ich mich natürlich darüber. Und ich glaube, man ist auch immer Vorbild schon alleine, dass man es macht und muss es dann den anderen gar nicht so viel erzählen, sondern das kommt dann so ein bisschen automatisch, also, ja.
Mindestens 2 Daumen hoch auf jeden Fall für das Engagement. Und wer das jetzt gehört hat und denkt, ach, ich könnte ja eigentlich auch mal, haltet euch nicht zurück, Leute. macht gerne auch, setzt euch gerne ein. Es hilft immer. Wir haben zum Abschluss noch eine kleine Kategorie für dich, beziehungsweise eine, die wir mit all unseren Gästen spielen, beziehungsweise durchführen. Und zwar haben wir 3 Sätze. Wir sagen den Anfang und du vervollständigst quasi. Und Dorian fängt mal mit dem ersten an.
Wenn wir Paris 2024 sagen, dann denkst du?
An das große Team Deutschland Paralympics.
Und Platz 8.
Ja, auch an Platz 8, natürlich an Platz 8.
Der zweite Satz, wenn du im Parasport eine Sache ändern könntest, wäre das?
Die Gerechtigkeit der Klassifizierung. Also das muss ich vielleicht ein bisschen erklären, weil sich das gar nicht so doll auf meine Sportart bezieht. Also ich glaube, wir haben im Parabogensport eine sehr gerechte Klassifizierung im Vergleich zu anderen Sportarten. Aber ich weiß, dass da viele Sportarten mit zu kämpfen haben, dass nicht alles so rund läuft und dass dann doch irgendwie mal gesagt wird, dass man das oder das nicht kann oder sowas. Und dann Menschen einfach in den Startklassen gar nicht mehr so die großen Chancen haben. Und ich wünsche mir, dass es einfach eine gerechte Klassifizierung für alle gibt. Ja.
Sehr schwieriges und sehr komplexes Thema auf jeden Fall.
Ja, ja. Also genau, auf jeden Fall. Deshalb kann ich da ja auch nicht so ganz konkret was sagen. Aber ich glaube, also eine gerechte Klassifizierung für alle wäre super schön.
Dann kommen wir zum letzten und dritten Satz. Dein geheimes Talent abseits des Sports ist?
Mit Prothesen laufen. Das ist richtig dumm. Aber irgendwie haben mir immer alle erzählt, wie schwierig das ist. Und ich wusste gar nicht, wie außergewöhnlich das ist, schnell mit Prothese laufen zu lernen. Und ich hatte einfach das große Glück, dass ich in die Prothese gestiegen bin und sofort damit loslaufen konnte. Und ich glaube, das ist mein Supertalent.
Also, was heißt sofort? Also sofort? Oder ging es einfach extrem schnell?
Nee, also schon sofort im Sinne von, dass ich nach einer halben Stunde ohne Gehhilfen gelaufen bin. Oder also quasi sofort. Also am Anfang musste ich noch am Barren laufen, weil mein Techniker Angst hatte. Aber ich konnte schon sofort damit laufen. Und ich weiß nicht genau warum, wir wissen alle nicht genau warum. Aber irgendwie hatte ich sofort dieses Vertrauen in die Technik und dass das funktioniert. Weil das Bein bewegt sich ja automatisch nach vorne, also durch meine Gewichtsverlagerung. Und das ist, glaube ich, mein Supertalent. Also davon wusste ich vorher nichts. Ich glaube, ja, also keine Ahnung, könnte auch sein, dass ihr das Supertalent habt und das halt nicht wisst, weil ihr zum Glück nie eine Prothese braucht. Aber ich habe dieses Supertalent und brauche es. Das ist perfekt.
Wer sonst noch dieses Supertalent hat, ihr könnt ja auch Kommentare hier unter die Folge schreiben. Schreibt es mal drunter. Vielleicht erwischen wir noch ein paar Superheroes quasi, bei denen das auch so ist. Wäre einmal interessant. Dann, das sprechen wir dir aber nicht ab. Das bleibt jetzt erstmal dein geheimes Talent für diese Folge auf jeden Fall.
Dankeschön.
Bevor wir dir auch für Paris alles Gute wünschen, wollen wir nochmal Trainer Helmut zu Wort kommen lassen. Der hat nämlich auch noch uns ein paar Worte mitgegeben für dich.
Ja, liebe Flora, du hast dir deinen größten Wunsch mit der Teilnahme an den Paralympics in Paris erfüllt. Jetzt sei einfach mutig. Mutig bei jedem Schuss. Sag dir einfach, ich kann das, ich schaff das. Hab viel Spaß und erfüll dir deinen größten Traum. Wir denken alle an dich und sind bei dir. Viel Spaß.
Ist das so euer gemeinsames Mantra? Ich kann das, ich schaff das?
Ja, schon. Also es ist schon so, dass ich auch oft im Schuss, also wenn ich im Anker bin, quasi mir das dann so vor mich hinsage, damit eben ich dann auch wirklich schieße und damit der Schuss dann gut funktioniert. Ja, schon.
Und damit auch von uns, danke, Flora Klim, die einzige deutsche Bogenschützin im Team Deutschland Paralympics, jetzt in Paris. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Wir wünschen dir natürlich viel Erfolg, viel Spaß und einmalige Erlebnisse in Paris.
Dankeschön.
Und damit verabschieden wir uns für eine Weile. Wir haben es ja eingangs schon gesagt, diesen Podcast gibt es während der Paralympics dann als tägliches Format, quasi live aus dem Deutschen Haus. Und dann wird unser Kollege Jens Behler euch da täglich begrüßen und up-to-date halten. Hört da also definitiv rein und folgt unserem Kanal jetzt schon, damit ihr nichts mehr verpasst.
Wir zwei, also Dorian Aust und ich Philipp Wegmann, wir melden uns dann nach Paris wieder, um auf die Spiele zurückzublicken und dann natürlich auch so langsam schon mal ein bisschen vorauszublicken auf die Winterspiele in Mailand. Das ist aber erstmal noch weit weg, von daher das war's für heute. Wir machen jetzt erstmal die Mikros aus und sagen Tschüss und Adieu.
Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.